Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Mein Name ist Dieter Kleppel. Heute spreche ich mit dem Gründer von Thinking Without Boxes, Herrn Jannik Paneitz. Er entwickelt als Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologe Formate mit Aha-Effekt für Unternehmen, die Themen erlebbar machen und auf spielerische Weise bei den beteiligten Denkstrukturen in Bewegung bringen. Warum dies so wichtig ist und seine Formate Veränderungsprozesse beschleunigen können und warum zum Beispiel ein Krimi in Microsoft Teams die virtuelle Zusammenarbeit verbessern kann, all das erfahren Sie in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß, viele Impulse und den Mut, diesen Weg zu gehen. Was um alles in der Welt ist Gamification? Was versteht man unter Thinking Without Boxes? Wie kann man Themen erlebbar machen? Wie kann man Geschwindigkeit in Veränderungsprozesse bringen? Wie bringt man Denkstrukturen in Bewegung? Und was ist ein Debriefing-Prozess und warum ist dieser so wichtig? All das erfahren wir heute in unserer neuesten Podcast-Folge bei Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Und gemeinsam bespreche ich dies mit meinem Gesprächspartner, einem absoluten Spezialisten, für den ich noch gar keine so richtige Berufsbezeichnung habe, aber am besten wird er sich dann selber vorstellen. Herzlich willkommen, Jannik Paneitz. Hallo, Jannik.
Hallo, schön. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, Jannik, wir haben uns heute das Thema rausgesucht, spielend erleben, weil das ist einmal dieses Thema mit der spielerischen Seite, wie man sich Dinge erlebbar macht. Und dieses Erleben als einer der wesentlichen Faktoren, um überhaupt ins Wachstum zu kommen, zu lernen, selber das mitzufühlen auch. Ganz, ganz spannendes Thema. Ich würde vorschlagen, am Anfang stell dich doch mal unserem Publikum ein bisschen vor. Wie bist du da drauf gekommen? Was machst du so? Und wie kommst du zu deinen Denkanstößen? 1000 spannende Fragen an dich.
Ja, sehr schön. Also ich bin eigentlich Psychologe. Ich bin Arbeits-, Betriebs-, Organisationspsychologe und leidenschaftlicher Brettspieler. Und diese beiden Dinge führe ich zusammen, sodass ich sage, ich versuche organisationspsychologische Phänomene, also immer wenn es um sowas geht wie Vertrauen und Motivation und all diese Dinge, wie man die nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch erlebbar macht. Und dafür entwickle ich verschiedene Formate, die genau da ansetzen.
Perfekt. Und ganz kurz nochmal, wie deine Berufsbezeichnung, gibt es das überhaupt, was du machst schon? Oder?
Also ich glaube, meine offizielle Berufsbezeichnung wäre wahrscheinlich sowas wie Arbeitsbetriebsorganisationspsychologe und das gibt es. Ja. Ansonsten bei LinkedIn und Ähnlichem bin ich als selbstständiger Berater, Facilitator und Trainer unterwegs. Das heißt, ich begleite Organisationen in Veränderungsprozessen, in Workshops und bei solchen Dingen auch in Seminaren. Und ich entwickle halt nochmal ganz eigene Formate. Von daher, ob es das zum Thema Gamification schon gibt, ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es noch gar keine so richtige Berufsbezeichnung für, aber vielleicht irgendwann mal.
Ja, vielleicht bringst du es auch in die Welt als Gamificator. Das wäre auch mal eine super Sache.
Das wäre eine super Sache, das stimmt.
Okay, lieber Jannik, gestoßen bin ich auf dich ja über das Thema der 3D-Welten. Und das hat es mir damals schon angetan, wo ich das erste Mal darüber gehört habe, wo ich gedacht habe, ja, ich kenne das noch von ganz früheren Zeiten, wo man noch sehr viel mit Post-its gearbeitet hat und alles Mögliche zugepflastert hat und dann mit Pünktchen priorisiert und was weiß ich noch was. Und da bin ich auf diese 3D-Welten gestoßen und ich fand das eine super, super Idee. Also auch das ganze Thema mit diesem Brainstorming-Prozess zu sammeln, Ideen zu sammeln und dann die auch in Türmchen zu gruppieren. Und am besten erzählst du mal ein bisschen was über das Thema 3D-Welten, damit unsere Zuhörer da auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was das genau ist.
Ja, also die 3D-Welten, das kann man sich so vorstellen, die sind aus der Idee heraus oder aus der Beobachtung heraus entstanden, das, was du auch gerade beschreibst, dass am Ende von so einem wirklich produktiven Workshop. Da hat man halt so die ganzen Wände voll mit lauter Post-its, die sind dann nochmal umkringelt, da sind bunte Klebepunkte drauf und verschiedene Schriften und so weiter und so fort. Und am Ende hatte ich immer das Gefühl, es gibt so ein visuelles Rauschen. Ich habe dann so eine Art Kindergeburtstag an der Wand, aber ich erkenne nicht mehr die wirklich wichtigen Zusammenhänge. Und ich wollte am Ende von so einem Workshop eigentlich diese Zwischentöne und diese Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Dimensionen besser visualisieren. Und deswegen habe ich mich entschieden bei den 3D-Welten, dass jede inhaltliche Dimension in einer anderen visuellen Dimension dargestellt wird. Also so wie du es beschreibst, es werden die verschiedenen Ideen gesammelt, die werden zusammengefügt. Die Themen, die nah beieinander sind, die gehören nah zusammen. Die Themen, die weiter weg sind, werden weiter wegsortiert. So weit, so gut. Das kennt man eben auch von so Clusterprozessen mit Post-its, wie du es auch schon tausendmal gemacht hast. Vielleicht hier schon der kleine Unterschied. Das Ganze ist sozusagen auf einer Wasserfläche, also nicht einer echten Wasserfläche, sondern so ein Ozean, der dort als Matte liegt. Und dadurch, dass es horizontal ist, kann man all diese Dinge die ganze Zeit permanent hin und her bewegen. Und du hast das bestimmt auch schon mal erlebt, wenn du so mit Post-its arbeitest und du das irgendwie viermal versuchst umzuhängen, beim fünften Mal lässt man es einfach hängen, weil wenn ich es jetzt nochmal anfasse, fällt es eh runter. Und das ist hier nicht der Fall. Das heißt, bis zum Schluss bleibt alles flexibel, es bleibt alles anpassbar. Und wie du schon gesagt hast, diese Türmchen, die dienen dann zur Priorisierung. Das heißt, eine hohe Priorität wird nicht über noch mehr Papier dargestellt, sondern es wächst richtig in die Höhe und dadurch entsteht so ein richtiges Profil, ein dreidimensionales Profil. Und das kann dann noch besiedelt werden mit verschiedenen Stakeholdern, also kann so Stakeholder-Analysen damit machen oder Risikoanalysen. Und die Idee ist, dass ich am Ende diese Wechselwirkung dazwischen betrachten kann. Also, welche Inseln sind besonders hoch und welche Siedler haben sich da vielleicht angesetzt, ne? Also, welche Stakeholder interessieren sich überhaupt für die Themen? Was sind vielleicht Themen, die wir für besonders wichtig erachten, die aber sonst kein anderer wichtig erachtet? Und ich glaube, was mir wichtig ist dabei, es gibt halt nicht nur eine Lösung oder es gibt nicht die eine richtige Lösung, sondern diese Ambivalenz, die häufig im Arbeitskontext irgendwie schwer ist aufzulösen, die wird hier zumindest erstmal sichtbar und damit auch besprechbar gemacht. Und das zeigt halt auf, an welchen Stellen gibt es denn solche Kipppunkte und warum ist es nicht einfach nur zu sagen, ne, wir machen hier mal Prio 1 Projekt raus und der Rest, den interessiert niemanden mehr.
Ja, das ist super schön. Ne? Ich glaube, da kann man das wirklich sehr gut rausarbeiten, wenn man die verschiedenen Inseln hat. Das sind sozusagen die Themengebiete, die zur Bearbeitung anstehen oder unter der man diese Ideen sammelt und dann die Wechselwirkungen sich dann nochmal anschaut. Und ganz toll, das hast du gerade gesagt, dass man auch sagt, wer ist denn da der Stakeholder davon? Ja? Das wird bei den üblichen Workshops eigentlich nie so richtig betrachtet, sondern da hat man dann irgendwann so ein Bauchgefühl, na ja, das wird schon richtig sein, aber wer davon eigentlich das in sich trägt, dass es eine sehr hohe Priorität hat oder nicht, das vergisst man da sehr oft dabei. Ja, ganz tolle Sache, finde ich, ja. Und diese 3D-Darstellung, ich habe das auch auf deiner tollen Homepage jetzt ein paar Mal nachschauen können. Das ist wirklich eine super Darstellung. Und was mir auch gut gefallen hat, muss ich dir auch sagen, wenn man das auch mal in einem Raum eine Weile stehen lassen kann, sodass es weiter wachsen kann. Ja? Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo man dann sagt, jetzt treffen wir uns mal wieder an unserer 3D-Welt zu dem und dem Thema und dann können wir vielleicht das eine oder andere Türmchen wieder neu ordnen oder nochmal neue Ideen einbringen. Das ist super. Man kann da also ständig dran weiterarbeiten. Das ist eine ganz tolle Sache.
Das war zum Beispiel, also mein Traum war ja immer, vielleicht kennst du das, wenn du in so ein Rathaus reinkommst und unten steht so dieses Modell der Stadt, ne?
Ja,
Und wenn man
ja.
jetzt in eine Organisation reinkommt, dann stehen da meistens als Wandtattoo so die üblichen Verdächtigen, ne? So die Mitarbeitenden sind unser höchstes Gut. Wir sind ein Innovationsunternehmen, aber hochmodern, und traditionsbewusst. Dann kommt vielleicht noch sowas wie, ja, wir wollen Marktführer werden und dann neu so Nachhaltigkeit mit so einem grünen Blatt. Und das sind dann so unsere Unternehmenswerte. Und ich fände es halt viel schöner, wenn man reinkommt und du hast so eine 3D-Welt, so daran arbeiten wir gerade. Und dann könntest du sehen, ah, hier ist also meinetwegen die HR-Abteilung verortet. Und dann gehe ich hoch in die HR-Abteilung und da ist eine eigene 3D-Welt. Daran arbeitet eigentlich gerade HR. Und dann kann ich irgendwie sehen, wo steht denn da gerade mein Projekt? Worum geht es da gerade? Ne, oder bei so einzelnen Teams, dass man sich dann dran trifft, ne, die jetzt so mit Scrum und agilen Methoden zu tun haben, dass man sich sozusagen einen dreidimensionalen Backlog trifft und dann überlegt, woran arbeite ich heute? Und jeder kann beim Daily Scrum zeigen, woran arbeite ich? Jeder hat sofort ein Verständnis davon, wenn es heißt, such dir heute eine Prio-Null-Aufgabe raus, ne? Völlig egal, such dir was raus, Hauptsache es macht Spaß. Oder, nee, wir haben gerade richtig viel Stress. Der Wasserstand steigt. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall ein Prio-3-Thema rauspicken und alle arbeiten nur an Prio-3-Themen. Und sofort ist klar, was damit gemeint ist.
Nee, super schön. Also, das würde so dieses Management für Daily Improvement, denke ich, auch nochmal auf ein neues Level schicken, weil vermisse ich auch sehr oft, wenn ich in ein Unternehmen komme. Da wird gerade im Eingangsbereich immer diese heile Welt gezeigt. Ich habe noch nirgends gelesen, wir arbeiten konsequent an unseren Problemen. Also, das wär mal eine super, super Überlegung für den einen oder anderen, der hier zuhört und vielleicht die Entscheidung treffen kann, das mal zu tun. Ich glaube, das würde richtig beeindrucken, weil Probleme hat jedes Unternehmen und es unterscheidet sich ein gutes von einem nicht so guten Unternehmen dadurch, dass die wirklich an ihren Problemen arbeiten.
Ja,
Ja,
ich
jetzt haben
glaube,
wir.
was da deutlich wird, ist, dass viele so in Strategieprozessen, und da hilft es vielleicht auch. Ich glaube, dass viele glauben, dass eine gute Strategie durch viele Optionen deutlich wird. Aber eigentlich ist eine Strategie dann gut, wenn sie plausible Alternativen ausschließt. Also, wenn es sozusagen Räume gibt, wo man sagt, wir könnten uns dafür entscheiden, für diese Richtung, aber wir entscheiden uns jetzt ganz bewusst nicht dafür, sondern für etwas anderes. Weil nur dann wird Energie frei, die ich normalerweise in ein anderes Thema abfließen lassen würde. Und diese Energie kann ich dann hier gebündelt einsetzen. Und wenn ich Dinge ausschließe, die man sowieso nicht will, also ne, dieses typische, wir wollen Marktführer werden, das ist meines Erachtens keine Strategie, weil Tada, ne? Also ich habe, also eine Strategie wäre es, wenn jemand sagen würde, wir wollen gern Zweiter werden. So, da würde ich sagen, das ist mal spannend. Also das ist mal eine ganz neue Herangehensweise zu sagen, wir wollen nicht Marktführer werden, wir wollen auf Platz 2 bleiben. Oder wir wollen, weiß ich nicht, sagt ja keiner, wir wollen Vorletzter werden oder so.
Nee.
Aber ich glaube einfach nur zu sagen, wir wollen erfolgreich sein und wir wollen dabei eine hohe Qualität abliefern und wir wollen den Kunden glücklich machen und wir wollen unseren Arbeitsplatz sichern. Das hilft mir ja im Alltag nicht, strategische Entscheidungen zu treffen. Das ist ja nichts, wo ich in dem Moment denke, ach ja, das ist eine völlig neue Richtung. Aber wenn ich sage, okay, wir wollen Nachhaltigkeit in den Fokus stellen und alles, was wir tun, soll am Ende CO2-neutral sein, das verändert möglicherweise, wie ich an welchen Stellen Entscheidungen treffe. Und die 3D-Welten helfen auch dabei, weil all die plausiblen Alternativen, die am Anfang noch flach auf der Welt liegen, werden dann durch die Priorisierung angehoben. Und das Entscheidende ist eben nicht nur, für welche Dinge entscheidet man sich auch, sondern wogegen entscheidet man sich auch. Und man sagt, bestimmte Dinge machen wir einfach mal nicht jetzt, vielleicht später, aber im Moment wollen wir unsere Energie auf was anderes fokussieren. Und ich habe das Gefühl, es gab diese Zeit, wo Organisationen ganz viel in Design Thinking Prozessen waren und ganz viel neue innovative Ideen gesucht haben, weil es irgendwie auch darum ging, dass ne, Economy irgendwie gestiegen ist und die Leute geguckt haben, wo man darf den Anschluss nicht verpassen, man muss investieren und innovativ sein. Und jetzt habe ich immer mehr das Gefühl, Organisationen gucken viel eher, wir haben genug gute Ideen. Wir müssen uns jetzt aber mal entscheiden, weil wir können nicht alle gleichzeitig weiterverfolgen. Wir müssen uns entscheiden, wo wollen wir Energie dahinter werfen und was ist eine plausible Alternative, gegen die wir uns entscheiden, wo wir sagen, das machen wir jetzt erstmal nicht. Und ich glaube, bei diesem Prozess unterstützen die 3D-Welten nochmal ganz besonders, weil es das nochmal ganz anders visualisiert und dadurch, dass die Ressourcen begrenzt sind, am Ende auch eine realistischere Planung entsteht, als wenn dann einfach wieder eine E-Mail kommt mit einem Ausrufezeichen, Prio Null, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, von ganz oben hat beschlossen, dass es doch wichtiger, alles andere fallen lassen so. das funktionierte halt nicht.
Ja, absolut. Also das Thema der Priorisierung ist ein ganz, ganz wichtiges. Man hat ja früher gesagt, man verzettelt sich ja auch, ja. Da kommt ja das mit den Zetteln auch her. Genau. Und nee, da ist die 3D-Welten sicherlich ein super Instrument dafür. Jetzt noch eine kleine Frage auch für die Zuhörer. Die 3D-Welten, wenn man das in seinem Unternehmen machen will, kann man da über dich Unterstützung bekommen oder gibt es dort sozusagen ausgebildete Menschen irgendwo in der Gegend, wo man ansprechen kann dafür? Wie wäre das?
Ja, beides. Also
Beides.
einerseits biete ich das halt an. Also ich habe die 3D-Welten-Methode entwickelt und
Hm?
erfunden und man bin da immer noch in Organisationen unterwegs und begleite die in Workshops und Strategieprozessen. Aber ich habe mittlerweile auch weitere Trainer und Facilitatorinnen ausgebildet in der Methode und die Methode quasi weitergereicht, auch in die Community. Und da entwickeln das ganz tolle Leute auch weiter. Manche kombinieren das mit Lego Serious Play, manche kombinieren das und sagen, ich nutze das für Coaching-Prozesse oder für OKR-Prozesse oder im agilen Kontext. Also da gibt es verschiedene Trainer und Facilitatorinnen, die damit unterwegs sind und die Methode anwenden. Genau. Und
Perfekt.
wenn man sagt, man hat da Interesse, kann man sich gerne bei mir melden oder ne, in der Community melden. Und da gibt es garantiert Leute, die da viel Freude dran haben, mit den 3D-Welten zu unterstützen.
Super. So, 3D-Welten. Du hast noch weitere Spiele entwickelt. Wobei ich mir bei Spiele immer so ein bisschen, es sind ja Spielsysteme eigentlich eher mehr aus meiner Auffassung, du schüttelst den Kopf.
Ja, Spiele sind immer so ein bisschen schwierig. Spiele ist immer so ein kleines, also jedes Mal, wenn ich das Wort Spiele höre, dann habe ich so leicht einen Stich im Herzen. Also,
Ja, eben, deshalb wollte ich es auch gerade nochmal relativieren, weil das ein bisschen mehr dahinter steckt. Wie
ja, also
würdest du
ich
es
glaube,
bezeichnen?
ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux beim Thema Gamification und Spiele, dass ich unter solchen, wenn man das Wort Spiele verwendet, dann denken die meisten, ah, es gibt ein paar Karten, es wird gewürfelt, am Ende gibt es Gewinner und Verlierer und es gibt so ein paar Regeln dazu. Die Sachen, die ich entwickle, würde ich weniger als Spiele bezeichnen, sondern eher als Formate. Also die Dinge, die ich entwickle, haben meistens irgendeinen Twist oder haben irgendwie eine Besonderheit, also ein Aha-Moment in der Durchführung. Und das bedeutet, macht die jetzt nicht zwangsläufig dreimal hintereinander. Also beispielsweise, ich habe einen Escape Game entwickelt für eine Teamkulturanalyse. Das ist so ein Koffer und da rätselt sich das Team durch und es gibt verschiedene Aufgaben. Und diese Aufgaben sind nicht einfach nur Rätselaufgaben, sondern die zielen auf bestimmte Herausforderungen ab, die auch sonst typischerweise in so Arbeitskontexten auf so ein Team treffen. Und je nachdem, wie sich das Team diesen Aufgaben widmet und die auflöst in dieser Spielsituation, kann man die im Nachhinein reflektieren, was wäre denn, wenn wir die im Arbeitskontext genauso angehen? Und in diesem Debriefing kann man das sehr schön nochmal durchleben lassen, weil man einen gemeinsamen Erfahrungsraum geschaffen hat. Das heißt, wenn ich jetzt einfach so in ein Team reingehe und sage, ja, wie arbeitet ihr eigentlich miteinander, dann ist es so, dass die meisten irgendwie sagen, ja, das läuft schon ganz gut und das kennen wir und wir sind alle wertschätzend miteinander. Wenn man die Leute aber mal richtig in die Situation bringt, dann merkt man schon, ja, wie die Leute dann auch emotional werden und wie sie sich vielleicht verhalten, wenn es stressig wird.
Absolut, ja. Da sind wir auch bei diesen, wie hast du es bezeichnet, Alpha-Player, die dann oft
Richtig.
zutage treten, genau. Das sind ja diejenigen, die dann plötzlich das Kommando übernehmen wollen und auch mit der Kommunikation dann, ja, wie soll man sagen, oftmals nicht sonderlich sorgsam umgehen, ja, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja,
Richtig.
also auch ein tolles Format, das du da entwickelt hast, was ich auch super spannend finde. Und das ist jetzt auch schon komplett fertig, wenn ich es mit
Richtig. Also
genau,
das
das
habe
ist
ich auch schon
super.
durchgeführt mit Teams. Das funktioniert super. Und das ist entstanden. Es gab so eine Welle. Da sind ganz viele Organisationen gerade so zu Weihnachten immer mit ihrem Team so in Escape Rooms gegangen. Und es lief dann immer gleich ab. Also so drei Leute rennen sofort los, weil die haben sowas schon mal gemacht und die drehen sofort die Matratze um und suchen hinter den Bildern. So zwei Personen stehen irgendwie so ein bisschen verwirrt in der Ecke und wissen nicht, was sie tun sollen. Und einer hat den Raum schon mal gespielt und der zeigt immer, wo der Schlüssel ist, wenn es weitergeht. So, dann wuselt sich das Team durch und am Ende wird nochmal ein Foto gemacht mit der Zeit und dann gehen alle essen. Fertig. Und ich habe mir halt gedacht, da sind so viele Interaktionen passiert und so viele Momente, die natürlich in so einem Escape Room eigentlich designt sind für, da ist dafür Spielspaß designt und nicht um Arbeitsprozesse zu reflektieren. Und ich habe mir dann halt genau diese Situation genommen und gesagt, wie kann ich die denn überführen und wie kann ich die denn reflektierbar machen? Dazu muss ich das Ganze halt so ein Stückchen standardisieren und habe dann halt so meine eigenen Boxen gebaut und meine eigenen Rätsel entwickelt, die dann genau das ermöglichen, mal zu gucken und zum Team zu zeigen, hey, was ist denn unsere intuitive Herangehensweise an so ein Problem? Und was würde passieren, wenn wir genau auf dieselbe Art im Arbeitskontext rangehen? Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich immer wieder verfolge. Also eine andere Sache, die ich zum Beispiel gemacht habe, ist einen Krimi, den man in Microsoft Teams spielt. Also die Idee dabei ist, dass so die virtuelle Zusammenarbeit oftmals gar nicht richtig erarbeitet wird. Also wenn man gemeinsam sich ein Büro teilt, dann ist es ganz selbstverständlich, dass man irgendwie mal drüber redet, ja, wie will man eigentlich hier in diesem Büro zusammenleben und zusammenarbeiten? Aber im virtuellen Raum ist es meistens, dass es so eine kurze Anleitung gibt, wo man irgendwie auf die Kamera drückt und wo man sich mutet. Und das war's. Und weil ich aber jetzt auch schlecht eine Organisation dazu kriege, zu sagen, komm, wir üben das mal an dein 2-Millionen-Projekt, habe ich gesagt, okay, ich baue so einen eigenen Krimi-Fall. Das heißt, man hat dann in Microsoft Teams ein eigenes Teams, das ist so eine Villa mit so Raumplänen und ganz vielen Informationen, die da überall verteilt sind, so wie auch in einem Projekt die Informationen dann irgendwo einfach überall verteilt sind. Und das Team hatte die Aufgabe, all diese Informationen zusammenzutragen und irgendwie wieder zu einem bündigen Ergebnis zusammenzuführen. Und bei diesem Ausprobieren lernt das Team einerseits so ein bisschen kennen, was kann eigentlich Microsoft Teams noch? Ne, es ist ja nicht einfach nur ein Zoom-Ersatz, sondern was kann es eigentlich alles? Und gleichzeitig kann man danach reflektieren, ja, was legen wir denn jetzt von unseren Informationen, die wir in unseren Projekten brauchen, wo ab? Also wer macht wann, wo, wie, was und wo finde ich welche Informationen, sodass am Ende nicht wieder alles überall verteilt ist und ich irgendwie Aufgaben im Chat kriege und in Benachrichtigungen und dann kriege ich noch eine E-Mail und irgendeiner hat noch irgendein Dokument abgelegt und keiner weiß mehr irgendwas. Und genau da setzt das zum Beispiel auch an. Und da habe ich auch einfach ein Problem gesehen und gedacht, wie kann ich das möglichst erlebbar machen in einem Kontext, wo die Leute Spaß drauf haben? Und was ist spaßiger als einen Mord zu lösen? Ne?
Okay.
Also ich meine, ganz viele Krimi-Dinner funktionieren ja auch so. Und dann dachte ich,
Ja, klar.
warum nicht auch im Organisationskontext?
Ja, super, ja. Janek, ich habe noch eine Frage. Wie
Ja.
treten eigentlich Unternehmen an dich heran? Kommen die mit einer Problemstellung und du machst dir dann Gedanken, welches der Anführungszeichen schon Spiele, die du schon entwickelt oder Formate, die du schon entwickelt hast, könnte passen oder sagst du dann, ja, okay, es kommt mal in meine Kiste rein und ich überlege mir mal was. Oder sind es jetzt alles Themen, die du auf diesen diversen Workshops dann mitnimmst und sagst, okay, da muss ich noch in die Richtung was machen? Oder was ist da der Impulsgeber bei dir?
Also meistens treten die Organisationen an mich ran, indem sie sagen, okay, wir haben hier eine Herausforderung oder wir haben hier ein Thema und wir wollen gerne mal einen anderen Weg gehen. Also wir wollen nicht wieder die gleichen Workshops, die man immer macht, sondern wir wollen das irgendwie anders erlebbar machen. Wir wollen irgendwie die Leute anders in Bewegung bringen. Und dann ist es wahrscheinlich so eine Kombination von dem, was du gesagt hast. Also manchmal entwickle ich völlig neue Sachen, also für eine Herausforderung. Es gab zum Beispiel das eine Team, das hat zum Thema Selbstorganisation angefragt und dann habe ich überlegt, wie könnte man ein Format machen zum Thema Selbstorganisation. Und dann habe ich so ein Gruppenpokern entwickelt, wo man in verschiedenen Steps als großes Team gemeinsam Selbstorganisation stückweise im Schnelldurchlauf erleben kann, mit all den Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt, um danach die Leute in die Reflexion zu bringen, okay, worauf müssen wir achten, wenn wir selbst wenn wir Selbstorganisation bei uns implementieren wollen? Und andere Anfragen sind so, dass ich sage, ah, das kann ich zum Beispiel super nutzen und dann gibt es möglicherweise dieses Escape Game als Auftakt, um so eine gemeinsame Reflexionsbasis zu haben und danach kann man gucken, okay, welche spezifischen Elemente will man da rausziehen. Also manchmal gibt es Dinge, wo ich glaube, da habe ich bereits Formate entwickelt für Anfragen, die recht häufig kommen und wo ich glaube, da kann man erstmal einen guten Auftakt haben und dann richte ich mich natürlich nach den spezifischen Fragestellungen und nach den spezifischen Themen, die die Organisation hat. Das ist aber auch meistens so, dass man in solchen Workshops ja am Anfang nicht reingehen kann und sagen, ich habe jetzt schon die Lösung für euch, sondern dass es eher so ist, dass man oder dass ich so vorgehe, dass ich sage, ich bringe die Leute in ein Erleben in Form von so einem interaktiven Format. Und in der Reflexion tauchen dann die Themen auf, die die Organisation für sich als besonders relevant einschätzt. Und dann ist es natürlich an mir zu sagen, okay, wie werden diese Themen weiter bearbeitet und wie kann man mit den Themen jetzt umgehen? Aber ich komme nicht von außen und sage, ja gut, ihr müsst jetzt übrigens folgende 5 Dinge tun, weil ich halte es immer für so ein bisschen schräg, dass jemand so von außen in eine Organisation reinkommt, die irgendwie seit zig Jahren besteht und dann, ja, ich habe euch ja einen halben Tag gesehen. Natürlich sage ich euch, was richtig und was falsch ist. Also das ist so ein bisschen, also das fühlt sich für mich immer total schräg an, wenn ich Leute sehe, die sowas machen. Ich würde das so bezeichnen, eine Organisation, die in Bewegung kommen will, hat immer wieder auch diesen Punkt, dass es so, ne, das Bett ist einfach so bequem und so warm und so kuschelig unter den Decken. Und wenn es schwierig wird, na, dann rollt man sich einfach wieder zurück, so wie es eigentlich, ne, wie wir es schon immer gemacht haben. So, weil das ist die Komfortzone. Und im Rahmen von so einem Workshop kann ich nicht die Organisation aus dem Bett reißen und irgendwie zum Joggen bringen. Aber wie so bei der Prinzessin auf der Erbse, ich kann so eine Erbse platzieren. So. Und wenn sich immer die Organisation wieder zurückrollen möchte, merkt sie, ach, das ist irgendwie ein bisschen unbequem, ne? Wir machen gerade wieder das Gleiche. Erinnerst du dich, was wir im Escape Game gemacht haben? Wir machen gerade genau das Gleiche. Erinnerst du dich, was wir bei der 3D-Welt gebaut haben? Wir lassen gerade schon wieder die wichtigen Themen untergehen. Ne? Weißt du noch, wie beim Teams-Krimi? Ne? Wir rennen schon wieder alle wild durcheinander und keiner weiß die Information. Und dann habe ich noch nicht die Lösung und sage, ja, das musst du jetzt tun. Aber die Organisation versteht, so kann es nicht weitergehen. Und dann ist genug Möglichkeit dazu zu sagen, schaut mal, hier gibt es verschiedene Optionen, probiert aus, schaut, was für euch genau das Passende ist. Und gemeinsam erarbeitet man dann so weitere Wege. Das ist zumindest so meine Art, wie ich da vorgehe.
Nee, super. Also letztendlich bist du jemand, der sozusagen die Hilfestellung zur Selbsthilfe gibt. Und ja, ich finde es auch immer ein bisschen schräg, wenn gerade auch Unternehmensberater in Unternehmen kommen, ja, wo sich über 50 Jahre lang alle im Unternehmen Gedanken gemacht haben, wie die Dinge richtig laufen. Und dann kommt er innerhalb von 2 Tagen und sagt, nee, nee. Das muss ganz anders gehen. Es braucht oftmals Denkanstöße von außen. Es braucht oftmals dieses Ablegen der Scheuklappen auch in der Führung durch solche Kontakte, durch solche, die auch in anderen Unternehmen, sage ich mal, Erfahrung gesammelt haben. Das braucht's. Aber ja, ich finde das super, dass du mit den Mitarbeitern und den Führungskräften da dann einfach die sozusagen ins Grübeln bringst und in die Innovationsbereitschaft, was verändern zu wollen. Ja, das ist klasse. Und da unterstützen natürlich deine Formate super dabei, ja. Weil das macht man dann auch mit Spaß. Und das sind auch
Genau.
mal für die Mitarbeiter in den Unternehmen ganz neue Themen. Wo man wirklich sagt, wow, guck mal, das dürfen wir in unserer Firma erleben, das ist toll, ja.
Und ich
Super
glaube,
klasse.
das ist so ein bisschen dieses Umdrehen von dieser, also früher ist das immer so gewesen, gefühlt, auch so in Trainings, die ich damals so noch gesehen und erlebt habe. So, wir sehen hier die Theorie, ne? Und jetzt gibt es eine Übungseinheit und da üben wir das, ne? Und dann trainieren wir das mal und danach können wir das und dann geht's los. Dann machen wir vielleicht noch so den Transfer und dann ist fertig. Und ich glaube, es geht eigentlich darum, genau das umzudrehen. Also ich brauche nicht am Anfang den Leuten sagen, guckt mal, das alles ist wichtig für ein gutes Team, sondern ich lasse die Leute erst einmal ins Erleben und ins Ausprobieren. Und das ist das, was du gerade gesagt hast, ne? Dieses, ich komme nicht von außen und erkläre die Welt, sondern ich lasse die Leute das selbst erleben, wie es sich anfühlt, das im Schnelldurchlauf einmal zu erleben. Und dann kommt manchmal, wenn man es gut macht, entstehen eben auch so Ambivalenzen. Also ich finde auch Formate schwierig, die immer so ein eindeutiges richtig oder falsch haben, wo immer ganz klar ist, na, immer wenn du es so machst, ist es halt immer richtig und das ist immer falsch. Weil das wird der Lebensrealität oftmals nicht gerecht. Und ich glaube, genau diese ambivalenten Szenarien zu entwickeln und dann zu reflektieren, und dann nachzugucken, okay, welches Modell und welche Theorie hilft uns denn jetzt, diese Reflexion zu sortieren, sorgt in meiner Erfahrung dafür, dass das viel besser aufgenommen wird und bei dieser Theorie eben dann nicht auf irgendwelche theoretischen Szenarien zurückgegriffen wird, sondern auf genau das, was vor einer halben Stunde passiert ist. Und dann verankert sich das ganz anders und dann kann man auch ganz anders darüber nachdenken, welche Optionen wollen wir eigentlich für die Zukunft ziehen. So genau wie du gesagt hast, das ist wirklich eher ein, so diesen frischen Blick von außen, aber von den eigenen Mitarbeitenden. Also ein Erlebnis schaffen, was es den Menschen ermöglicht, die in der Organisation sind, nochmal neu auf die eigene Organisation zu gucken. Und nicht, dass es immer die Person von außen braucht, die dann irgendwann wieder rausgeht und alle anderen legen sich wieder zurück unter die Matratze und sagen, wir machen wieder so wie immer, weil was auch immer da der komische Typ oder, ne, die komische Dame erzählt hat, ist uns jetzt auch wieder egal. So, wenn ich das aber einmal selbst erlebt habe und gemerkt habe, dann denke ich, ja, das will ich doch auch irgendwie.
Absolut, ja. Also ganz, ganz wichtiger Satz, den man jetzt hier mal nochmal herausheben muss, ist sicherlich zuerst das Erleben und dann das Erarbeiten. Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Ich habe das in dem Kontext auch mal in einem Kaizen-Workshop erlebt. Da haben wir auch zuerst mal erlebt, was es eigentlich bedeutet, ja, Verschwendung. Und sind einfach mal offenen Auges und mit der Kamera durch die Abteilung gelaufen, haben alles fotografiert, wo wir als Verschwendung wahrgenommen haben. Da war plötzlich eine ganz neue Sichtweise. Ja, und dann haben wir erarbeitet, wie gehen wir damit um? Ja, was machen wir jetzt mit den 46 Paketen Papier, das schon seit 2 Jahren im Schrank liegt? Was machen wir jetzt mit den ganzen Themen, wo man auf dem Schreibtisch, was weiß ich, 46 Kugelschreiber und was weiß ich noch was alles. Was tun wir jetzt damit? Und das war das Erleben, was man in diesen gemeinsamen Begehungen da erarbeitet hat. Und dann plötzlich, oh wow, braucht mir alles gar nicht. Können wir ja die nächsten 10 Jahre noch, können wir ja da das alles haben und müssen nichts mehr kaufen. Und dann war es plötzlich allen klar, so geht's nicht. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, auch hier an alle Führungskräfte nochmal, macht euch Gedanken, wie man Dinge zuerst erleben kann und geht dann an die Umsetzung und an die Lösung. Und da kommt viel mehr dabei raus, als wie wenn man das auf der, in Anführungszeichen, theoretischen Seite durch die Beobachtung eines Einzelnen sozusagen dann vorgegeben bekommt. Da kann man nämlich dann das ganze Team mit einbinden und kommt auch zu ganz anderen Ergebnissen. Super.
Absolut.
So, ja, dann habe ich noch eine Frage, was ich auch super, super spannend finde, auf deiner Homepage, lieber Jannik. Und zwar, da habe ich gesehen, dass sich dort Menschen mit einbringen können, um sozusagen mit dir auch an den Formaten zu arbeiten. Das habe ich so auch noch nie gesehen und ich finde es so super. Ich habe mich heute gleich eintragen. Klasse, erzähl doch mal kurz was dazu, weil ich könnte wetten, da sind heute bestimmt ein paar dabei, die ja auch richtig Lust drauf haben.
Ja, also das ist so, dass, wie soll ich sagen, also ich habe so viele Ideen, aber gar nicht die Zeit, die alle umzusetzen. Und manchmal gibt es auch Kooperationspartnerinnen, die sagen, ah, ich habe jetzt eine Idee, ich würde gerne mal was entwickeln, um das und das erlebbar zu machen. Und dann setzen wir uns zusammen und manchmal fällt mir was Gutes ein. Ich kann sowas nicht gut timen. Ne? Manchmal habe ich sofort eine Idee, manchmal stehe ich irgendwie 3 Wochen später unter der Dusche und dann habe ich die Idee. Manchmal, ne, geht es schneller, also man kann das nicht per Knopfdruck, aber manchmal ergibt sich halt sowas und dann setzen wir uns zusammen und dann entwickle ich sozusagen so die Mechanik dahinter, so wie kann man dieses Thema zum Beispiel erlebbar machen. Und dann erarbeiten wir gemeinsam, wie kann das für die Zukunft gut aussehen. Und so entstehen immer wieder neue Kooperationen, wo verschiedene ja, erlebbare Formate angetestet werden.
Ja, ganz super. Also natürlich, ich verlinke wieder alles hier
Ja.
drunter in den Shownotes, die Homepage von Janek Panaitz. Und dort kann man dann auch in die verschiedenen Formate in Meetup reingehen und dort seinen Beitrag leisten, damit dann noch einiges entstehen kann, weil ich das wirklich eine super, super Sache finde. Und ich glaube, ja, damit kann man den Unternehmen enorm helfen und auch durch das Erleben Geschwindigkeit in Veränderungsprozessen mit einbringen. Und ja, für diese Arbeit herzlichen Dank, lieber Jannik, und auch für dieses tolle Interview. Vielen Dank.
Ich danke dir, danke, dass ich da sein konnte. Freut mich sehr.
Also, tschüss.
Tschüss.
Zuerst erleben, dann ausprobieren, dann reflektieren und dann umsetzen. So lautet die Erfolgsformel für gut gemachte Veränderungsprozesse. Dies hat uns Janek Panaitz eindrucksvoll dargelegt. Vielen Dank, lieber Janek, für diese wertvollen Ausführungen. Wir haben heute gehört, die 3D-Welten tragen wesentlich zur Priorisierung bei und zeigen einem die Abhängigkeiten verschiedener Dimensionen bis hin zum dreidimensionalen Backlog. Mit dem Escape Game kann man eine Teamkulturanalyse durchführen und mit dem Krimi in Microsoft Teams die virtuelle Zusammenarbeit verbessern. Das Tolle ist, dass man bei der Ausarbeitung und Weiterentwicklung der Formate mitarbeiten kann. Gehen Sie einfach auf die Homepage von Thinking Without Boxes, die ich in den Shownotes verlinkt habe, und gestalten Sie in den Meetups dort die Entwicklung mit. Falls Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, so gerne teilen, liken und den Kanal abonnieren. So verpassen Sie zukünftig keine Folge mehr. Gerne können Sie mir auch Kommentare zuschicken und sich weiter auf meinem Kanal nach weiteren spannenden Themen umschauen. Sehen Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Keep on going for the awakeness for new leadership. Ihr Dieter Kleppel.